Die Studierenden profitieren sehr von wunderschönen Wohnlagen, von ruhigem Studienzeit, die sie haben können, von wunderschönem Wohnraum. Manchmal wird es sogar auch ein bisschen verwöhnt.
Wir leben und wir wohnen, alle. Manchmal schon lange gleich, manchmal ein bisschen anders und manchmal gerade im Umbruch. Das Leben und Wohnen sind privat und gleichzeitig ganz fest von außen beeinflusst. Über das reden wir hier in diesem Podcast. Wie lebst du? Der Talk zum Wohnen und Leben in der Schweiz. Heute Wohnen für Hilfe, zwei Generationen in einer Wohnung. Suchst du gerade ein Wegezimmer im Kanton Zürich? Oder kennst du jemanden, der gerade auf der Suche ist? Für Studierende mit einem kleinen Budget ist es ziemlich schwer, etwas zu finden, das bezahlbar ist. Eine Möglichkeit ist, dass man als studierende Person zu einer Seniorin oder zu einem Senior in die Wohnung zieht. Das Programm heisst «Wohnen für Hilfe» und über das reden wir in dieser Folge von diesem Podcast. Ich bin Cheyenne und ich bin durch die ganze Schweiz gereist, gehe hören, wie verschiedene Menschen hier leben und wohnen. Ich habe die unterschiedlichsten Wohnformen angetroffen und die jeweils von einer Fachperson einordnen. Die Gespräche waren so spannend, dass du sie jetzt in ihrer eigenen Podcast-Staffel ganz hören kannst. Für diesen Podcast bin ich einen Weg besuchen, wo eine Studentin mit einem Senior zusammenlebt. Sie zahlt keine Miete, leistet dafür Unterstützung im Alltag. Und diese Wohnform hat mich spannend gedacht, weil beide etwas davon haben. Der Vertrag zwischen den Studierenden und den SeniorInnen der dauert so lange, wie das Studium dauert. Das Projekt «Wohnen für Hilfe» ist nach dem Abschluss des Studiums fertig. Eigentlich eine super Idee. Andrea Ziegler koordiniert das Projekt und ich habe sie gefragt, könnte man mit dieser Wohnidee das Wohnproblem der Stadt Zürich lösen? Zürich kämpft ja mit wenig Leerstand und hohen Mietpreisen.
Das wäre ja schön, oder? Wenn wir so eine einfache Lösung hätten. Du könntest sagen, ProSenectute bietet die Lösung für alle Wohnprobleme in der Stadt. So also ist es natürlich nicht. Aber es ist ein Lösungsansatz, ein Nischenprodukt, wo man sagen kann, für ein paar wenige ist es richtig. Es ist nicht für alle die Lösung. Und wir können auch nicht die Einsamkeit der Seniorinnen und Senioren lösen. Und nicht für die Studenten die Wohnprobleme oder die Kosten der Studierenden senken in Massen. Das geht auf keinen Fall.
Ich sage jetzt gerade, es ist wie nicht für alle, es ist für Einzelne eine Lösung. Warum funktioniert es denn so oft auch nicht?
Also so oft darf man schon mal nicht sagen, oder? Also die Vermittlungen, die man macht, die funktionieren in den allermeisten Fällen gut. Es hat einmal ein paar wenige, wo es dann nicht funktioniert. Und dort ist immer das Problem, dass in der Vorausplanung falsche Vorstellungen gewesen sind. Und wenn das dann zusammenprallt, dass zum Beispiel eine Seniorin gerne viel Kontakt hat mit der Studentin, aber dass vielleicht eher eine introvertierte Studentin ist, das schafft Probleme.
Es gibt ja im Vorfeld einen grossen Fragebogen, wo beide Seiten müssen ausfüllen müssen. Gibt es so Sachen, die ihr jetzt als Projektleiterin seht, ah, das kommt immer wieder? Also das wird immer von beiden Seiten wie, es gibt, man kann ja sagen, das mache ich nicht. Also beide Seiten immer sagen, nein, das will ich lieber nicht. Oder im Umgekehrt, was beiden immer wichtig ist. Gibt es so?
Ja, ich glaube, das immer gibt es fast nicht. Aber was ich häufig antreffe, ist, dass die Senioren sagen, zum Beispiel, ich will jemanden, der ordentlich ist, respektvoll ist, der Verständnis hat fürs Alter, der angenehm ist, kommunikativ. Und die Studierenden hätten gerne schöne Wohnräume, möglichst gerade neben der Universität am liebsten, gerade hinter der Uni. Also kurze Wege. Und die meisten Leute, die von außen kommen, sagen, ja, es ist wahrscheinlich das Badzimmer, das man teilen muss, ist das Problem. Und das war es eigentlich noch nie gewesen. In dieser ganzen Zeit, in der ich das mache, ist das Badzimmer eigentlich praktisch nie ein Problem.
Was sind sonst Probleme, die auftauchen, wenn man dem auch gematcht hat?
Ja, das kann sein, dass das im Alltag so ein bisschen Kommunikationsfragen gibt. Zum Beispiel, die Studierenden haben einen anderen Rhythmus als die Senioren. häufig, nicht alle natürlich, die kommen am Abend und wollen Macht kochen, zum Beispiel. Und der Senior findet, ja, aber jetzt ist die Küche geputzt und aufgeräumt und jetzt will ich eigentlich nicht mehr, dass in meiner Küche gekocht wird. Schmeckt im ganzen Haus nach Essen am Abend und so. Das kann zum Beispiel etwas sein. Aber ja, in den meisten Fällen kann ich fast einfach sagen, dass sie sich gut austauschen, dass sie sich gut miteinander über Kommunikation klären, was im Alltag notwendig ist und was muss gemacht sein. Die Senioren sind mega grosszügig in den meisten Fällen. Sie tun ihr Haus auf, sie tun die ganze Wohnung auf für die Studierenden. Die Studenten können die ganze Wohnung mitbenutzen und tun eigentlich nur ein Zimmer mieten. Also, ja. Problem gibt es häufig bei diesen Sachen, dass ein Senior mehr Kommunikation will, mehr sozialen Austausch will, als ein Student kann geben oder ein Student.
Wenn dir das Projekt beobachtet, was kann das auch den älteren Menschen helfen? Also seht ihr eine Veränderung bei den Seniorinnen und Senioren, wenn sie an diesem Projekt mitmachen können?
Es ist halt schon so, jemanden zu haben, wo im Haus lebt, wo mit einem selber das Leben teilt, ohne dass man jetzt da einander überfährt. Das ist das, warum das die Seniorinnen und Senioren sich bei mir melden. Häufig war es ja so, dass ein Ehepartner gestorben ist und dann einfach eine grosse Lücke entstanden ist. Und diese Lücke kann man selbstverständlich so nicht schliessen. Aber was man machen kann, ist wieder die Welt hineinbringen, wieder einen Austausch haben, wieder eine Anregung haben, neue Themen ins Haus, in die Wohnung bringen. Und das ist natürlich für einen Senior extrem spannend, denn meistens sind ja das gut gebildete Seniorinnen und Senioren, die teilhaben an diesen neuen Themen, an dieser Jugend.
Gibt es da vielleicht auch eine Idee, oder hat man das schon mal getestet, wie weiterzuziehen, eine Folgenlösung quasi?
Also wir haben natürlich viele Seniorinnen und Senioren, die nach der ersten Auflösung des Vertrags sofort sagen, bringen sie mir wieder jemanden. Muss aber so gut sein wie die Vorgängerin. Das ist natürlich meistens eine extrem hohe Hürde und das schaffe ich manchmal auch nicht. Aber ich gebe mir Mühe. Aber der Anspruch ist natürlich dann schon mal gewaltig. Oder? Jetzt so, gerade wo es so toll läuft, wieder so ein tolles Matching zu machen, wie hier. Also das ist nicht ganz einfach, aber dann würde ich alles daran setzen, ihm wieder eine tolle Studentin oder einen Student zu bringen.
Oder wenn ich euch so zulasse, dann seid ihr so ein bisschen Matchmaker. Also geht das wirklich alles durch eure Hände und ihr mit eurem Fachwissen auch schauen, wer könnte zueinander passen und eben der Senior bekommt jeweils Vorschläge, also mehrere Vorschläge und darf dann auswählen und das geht alles über eure Hand.
Also nein, so läuft es nicht. Es ist so, Senior meldet sich, Seniorin meldet sich mittels dem Anmeldeformular. Dann tun ich oder eine, ich habe zwei Freiwillige, die Abklärungen machen. Sie schauen, wie sieht es dort aus, was hat der Senior oder die Seniorin für Vorstellungen, was ist ihm wichtig, wo liegt bei ihm der Fokus, auch im Bezug auf die Arbeitsleistung, ist es zusammen essen, ist es Kochen, ist es Garten, ist es den Hund spazieren führen oder was weiss ich. Und wenn das einmal abgeklärt ist und die Örtlichkeit angeschaut ist, dann schauen wir die Anmeldungen, die die Studierenden uns schicken, anschauen. Dann schauen wir mal, hat es jemanden zum Beispiel, der gerne kocht, wenn der Senior will, dass man kocht. Hat es jemanden, der Garten macht und so weiter. Und dann schaut man ein bisschen schauen, was hat der Studierende so für Vorstellungen, was ihm wichtig wäre. Und wenn ich den Eindruck habe, ja doch, das könnte passen, dann nehme ich mal Kontakt auf mit dem Studenten, der Studentin und sage, okay, ich hätte das Angebot dort und dort. So und so sieht es aus, könnten Sie sich vorstellen, mit mir den oder die Seniorin zu besuchen. Und ich kann Ihnen sagen, ich komme rein und in den allermeisten Fällen sieht man, ob das könnte passen. Es gibt einen Austausch, plötzlich bin ich gar nicht mehr wichtig in diesem Gespräch, dann tun die wie selber gesprächeln und dann gehe ich aber wieder und die gehen auch wieder und die tun sich dann bei mir melden, ob sie finden ja oder nein. Also sie tun nicht miteinander, sondern sie melden es mir. Vor allem, wenn es nicht passt. Man muss das nicht begründen. Man kann einfach auch aus dem Bauchgefühl sagen, sie, ich glaube, der Student passt mir nicht. Oder die Studentin, ich glaube, das ist nichts für mich. Oder der Student sagt, nein, ich glaube, das passt mir nicht.
Aber das ist ja wie bei einer normalen WG-Situation.
Genau, so und dann schaue ich weiter und gehe mit dem Nächsten. Manchmal muss man dreimal gehen und viermal gehen. Oder? Aber ich bin fast überzeugt, dass man das eigentlich recht schnell sieht und dass die das auch selber spüren, ob es funktioniert.
Aber so ein Wohnmodell eigentlich, es gibt jetzt nicht nur Studierende, die Zimmer suchen und SeniorInnen, die Raum haben oder auch Zeit haben. Also ist es denkbar, oder kennt ihr auch Beispiele, wo so ein Wohnformat Schaffen gegen Wohnen auch abgesetzt von dieser Alters- oder von, dieser, ja, von dem Status von Studierend und Senior angeboten wird?
Ja, wahrscheinlich könnte man ein Angebot aufziehen und sagen, mit den WG vermitteln, von Senior zu Seniorin oder keine Ahnung. Aber unser Konzept ist tatsächlich auf dem basiert, dass wir gesagt haben, Seniorinnen und Senioren haben unter Umständen viel Wohnraum, fühlen sich allein, möchten gerne jemanden ums Haus auftun. Wir haben Studierende im Gegenzug, die ganz schwierig haben, zum Wohnraum, zahlbaren Wohnraum zu suchen. Wir möchten hier ein Konzept machen. Und bei beiden geht es der ProSenectute eben nicht ums Geld. Wir haben ja keine Einnahmen. Wir haben für die ganze Vermittlung 300 Franken Vermittlungsgebühr und fertig. Also das ist in keinem Verhältnis zu dem, wo das Angebot kostet. Das ist wirklich etwas, was ProSenectute findet, das liegt uns am Herz. Weder die Studierenden können viel zahlen, nur wenn wir das Senioren müssen etwas zahlen. Das macht ProSenectute Kanton Zürich wirklich, weil sie findet, das ist ein gutes Konzept, das ist eine sympathische Art und an dem Konzept heben wir uns. Natürlich könnte man sagen, ja, mit Senioren vermitteln mit Asylbewerbern oder was weiß ich. Aber man muss immer wissen, man kann als ProSenectute nicht einfach vermitteln. Man bleibt als Institution im Hintergrund für Beratung, wenn es schwierig wird. Und da können Sie sich vorstellen, wenn irgendwie Flüchtling oder irgendetwas ist, ist der Aufwand noch grösser, weil man muss Integrationsarbeit leisten, man muss Bewilligungsprobleme lösen. Schon in der Vermittlung, die wir jetzt machen, ist es so, dass der Senior die Studierenden anstellt. Also die werden angemeldet. Es braucht ganz viele rechtliche Abklärungen. Die müssen AHV zahlen. Oder? Beide zahlen ca. 728 Franken in die AHV von der Studentin, von dem Studenten ein, monatlich. Das ist eine Anstellung, eine reguläre Anstellung mit auch Unfallversicherung, mit Betriebshaftpflichtversicherung, also ganz ordentlich, wie sich das gehört. Auch wenn der Lohn eigentlich nur 345 Franken betitelt wird oder benannt wird. Oder? Aber trotzdem, das hat den Vorteil, dass die Studierenden, die in dieser Zeit vielleicht keine AHV einzahlen, somit schon mal den Nichterwerbsbeitrag abgeleistet haben, also somit ein reguläres Jahr haben. Wir wissen alle, 44 Jahre müssen wir haben, bis zur Pensionierung. Und wenn wir ein Jahr Lücken haben, haben wir Abzüge. Also heisst das, wenn ein Student 20 ist, ab dann muss er entweder Nichterwerbsbeitrag zahlen oder mit dem Verdienst AHV-Abgaben leisten und auf sein Konto einzahlen, dass das ein zählendes Jahr ist später, oder? Und das tue ich immer wieder thematisieren mit den Studierenden, dass ihnen das auch klar ist, dass sie keine Lücken haben. Und das hilft einerseits, aber andererseits ist es tatsächlich auch so, jede Anstellung ist eine Verpflichtung, um sich anzumelden in der Sozialversicherung. Dass man Unfallversicherung zahlt, also der Trentini zahlt Unfallversicherung für die Studentin, die Studentin zahlt eine Betriebshaftpflichtversicherung. Dass das ganz ordentlich ist. Also so ist es uns wichtig, dass das gut abgestützt ist, auch nach unserer Gesetzesvorgabe.
Kann man noch etwas sagen zum Geschlechterverhältnis? Ist das so ein bisschen ausgewogen auf beiden Seiten, wer sich da meldet?
Ja, also es hat lange ist es so gewesen, dass mehr Frauen sich gemeldet haben bei den Seniorinnen. Jetzt tut es mich, holen die Männer auf. bei den Studierenden ist es ausgeglichen. Man könnte jetzt nicht sagen, ich habe mehr Männer oder mehr Frauen. Ich glaube, es ist schwankend. Aber es gibt keinen Trend.
Ihr seid eigentlich da für die Leute, für die alten oder älteren Personen und nehmt jetzt die Jungen ins Boot mit den Studierenden. Was habt ihr das Gefühl, was erfahrt ihr, ist das, was der abgesehen vom günstigen Wohnraum oder auch von dieser Nicht-AHV-Loch in der Kasse, nicht das Loch in der AHV-Kasse, sondern was habt ihr so erfahren, was ist so der Benefit für die jungen Leute?
Ja, also es hat wie verschiedene Komponenten. Wir unterschätzen, dass Seniorinnen und Senioren viel Lebenserfahrung haben. Und wenn sie einen Beruf haben, der interessant ist, haben sie auch etwas zu erzählen. Das muss man einfach, dann haben sie einen Beitrag, wo sie können den Studierenden auch mithalten. Also, wir haben Ingenieure, die gut gebildet sind, die eben mit den Studierenden auch auf höherem Niveau diskutieren können. Das ist einmal das eine. Und das andere ist, der Student und die Studentin, die wohnen zum Teil in wunderschönen Wohnungen, wo sie die ganze Wohnung mitbenutzen können, ohne Einschränkungen, Garten und das gerade mal für die paar Stunden, wo sie arbeiten. Und das meine ich jetzt wirklich aus tiefstem Überzeugung. Nicht nur Seniorinnen und Senioren profitieren, sondern die Studierenden profitieren sehr von wunderschönen Wohnlagen, von ruhigem Studienzeit, die sie können haben, von wunderschönem Wohnraum, von manchmal wird es sogar auch ein bisschen verwöhnt. Es ist absolut legitim, wenn das in einem normalen Rahmen ist, in einem ausgeglichenen Verhältnis. Wenn nicht die Waage in die eine oder in die andere Seite ausschlägt. Das ist halt etwas, wo man auch immer muss schauen, oder? Dass es ein Gleichgewicht gibt. Dass die Stunden geleistet werden. Eine Seniorin hat mir einmal gesagt, wir machen einmal im Jahr so einen Erfahrungsaustausch. Wenn ich heimkomme und ich sehe Licht, dass schon jemand da ist, dann geht für mich die Sonne auf. Ich denke dann, es ist so schön heimzukommen, wenn jemand schon da ist. Und ich glaube, das ist die Quintessenz aus dem Ganzen. Die Senioren profitieren, dass einfach jemand da ist.
Wenn man sich jetzt interessiert, hat es da überhaupt Platz, also es muss ja wie immer genug von beiden Seiten haben. Hat es viel Interessierte oder muss man da lange warten oder wie sieht das aus?
Ja, eben die Auswahl ist so, wie ich gesagt habe, das ist eben nicht eine Liste, die ich oben runter arbeite, sondern ich habe eine Anmeldung von einem Senior oder einer Seniorin und dann schaue ich, was hat es an Studierenden, wo könnte da passen. Und manchmal hat man Glück, dann meldet sie sich an und in zwei Wochen sind sie vermittelt. Und manchmal geht es halt ellenlang, bis die Vermittlung stattfindet. Was ich mir würd wünschen, und wenn ich dort einen Wunsch anbringe, dass mehr Seniorinnen und Senioren im Raum um die Stadt herum sich melden würden. Ich habe viel in der Agglomeration, sogar auch ganz weit draußen, mit wunderschönen Einfamilienhäuschen, aber langem Anfahrtsweg an die Studienorte. Und die sind nicht ganz einfach zu vermitteln. Oder wenn ein Student 45 Minuten fahren muss an den Studienort, finde ich das nicht so wahnsinnig weit. Aber ein Student hat den Eindruck, ja, das ist eine Ewigkeit. Aber wenn es passt, dann ist ihm das weh gleich. Oder das ist so, dann wenn es passt, ja, okay, dann nimmt er das in Kauf. Aber das würde ich mir wünschen, dass mehr Seniorinnen und Senioren im Raum Stadtnähe sich würden bei uns melden. Und dann versuchen wir einfach, die passenden Studierenden zu nehmen, auszulesen. Und das ist, ja, das ist mein Jobli und das ist ein mega schöner Job, oder? Die Studierenden kennenlernen und ja, schauen, ob sie in einer WG mit einem Senior oder einer Seniorin leben können.
Wenn du dich für diese Wohnform interessierst, dann gib einfach «Wohnen für Hilfe» in deine Suchmaschine ein. So kommst du am schnellsten zum Angebot. Und ich packe dir den Link noch gerade in die Shownotes. Ich habe letzten Sommer eine WG von «Wohnen für Hilfe» besucht. Der Hans Trentini wohnt mit der Studentin Michelle Zoe Lüthi zusammen. Sie ist für ihn mittlerweile ein Teil der Familie geworden. Wie nach sich die beiden sich kommen, das hörst du in Folge «Die siebte Enkelin», gerade dort, wo du jetzt Podcast hörst. In der nächsten Folge geht es um die letzte Ruhestätte. Wir schauen aufs Sterben und auf den Friedhof. «Wie lebst?» – der Podcast rund um das Leben und Wohnen in der Schweiz. Gemacht von Podcast-Schmiede in der Verantwortung von Prosenektute Schweiz mit dem Peter Burifola. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine Bewertung und natürlich auch, wenn du uns weiterempfehlen. Ciao!